Jesus war um die 30 Jahre alt, als er mit seinem öffentlichen Dienst begann. Er lebte und wirkte hauptsächlich in Galiläa, ein Teil, ein so Gebiet in Israel, das wir letztes Mal genauer angeschaut haben, und wohnt in Kapernaum am See Genezareth. Und Matthäus berichtet über sein Wirken Folgendes. Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden wird. Er heilte alle Krankheiten und Leiden im Volk. Die Kunde von ihm verbreitete sich sogar in ganz Syrien. Die Leute brachten alle zu Jesus, die an irgendwelchen Krankheiten oder Beschwerden litten. Auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte. Und er machte sie gesund. Große Menschenmengen aus Galiläa, aus dem Gebiet der 10 Städte, aus Jerusalem und Judäa und von der anderen Seite des Jordans zogen mit ihm. Synagogen waren Versammlungsorte der jüdischen Gemeinde, dort wurden Gottesdienste gefeiert, man lehrte und diskutierte die alttestamentlichen Schriften. Jesus zog durch Galiläa und besuchte diese Synagogen und lehrte eben aus diesen alttestamentlichen Schriften und verkündigte das Evangelium, die gute Nachricht. Jesus lehrte in den Synagogen, verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden wird. Diese Herrschaft wird durch den König aller Könige und Herr aller Herren aufgerichtet. Dieser König und Herr ist Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott. Jesus wird jetzt die Grundlagen dafür schaffen, dass die Versprechen, die Gott gegeben hat, erfüllt werden, indem er für unsere Schuld dann am Kreuz bezahlen wird. So schafft er die Voraussetzung dafür, dass wir einmal auf der neuen Erde weiterleben werden. Diese Verkündigung ist nicht einfach so eine Information, damit wir wissen, das hat jetzt begonnen und das wird sich jetzt ereignen, damit wir orientiert sind, dass die neue Welt näher kommt und wir uns darüber freuen können. Diese Verkündigung ist ein Weckruf. Die Tatsache, dass das Königreich näher kommt, und näher gekommen ist, soll den Menschen dazu bewegen, sein Leben in Ordnung zu bringen. Sie sollen ihre Sünden bekennen und sich dem lebendigen Gott zuwenden. Denn weil das Königreich näher kommt, deshalb sollen die Menschen umkehren. Es verhält sich ungefähr, wie wenn man vom Straßenverkehrsamt eine Vorladung für die Fahrzeugprüfung bekommt. Nur für die, die das nicht kennen, aber ich glaube, in anderen Ländern ist das auch so. Die Fahrzeuge, die Autos müssen immer wieder mal kontrolliert werden, alle 2 bis 3 Jahre. Und plötzlich bekommt man einen Brief, eine Vorladung, das Auto vorzuführen. Die wenigsten freuen sich über diese Vorladung. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der sich gefreut hat, als er vom Straßenverkehrsamt die Vorladung bekam, sein Auto zur Kontrolle zu bringen. Wir sagen nicht, oh, wie wunderbar, jetzt darf ich mein Auto endlich mal einem Prüfer zeigen, endlich sehen Sie, was für ein tolles Auto ich habe. Hab noch niemand gehört, dass er irgendwie in Freude ausgebrochen wäre. Nein, wir treffen Vorkehrungen auf diesen Termin, wir bringen das Auto in die Werkstatt, um alles zu prüfen und die nötigen Reparaturen vorzunehmen. Der Unterboden und der Motorraum müssen gewaschen werden und so weiter. Die Vorladung zur Fahrzeugprüfung ist ein Weckruf für unser Auto. Jetzt können wir nicht gleich weiterfahren wie vorher, jetzt müssen wir unser Auto in Ordnung bringen. Und so ist es bis heute mit der guten Nachricht, die Jesus verkündet. Die gute Nachricht, das Evangelium, war und ist bis heute ein Weckruf. Die Menschen sollen aufhorchen und handeln, denn niemand kommt bedingungslos in dieses Königreich. Da rutscht man nicht einfach hinein, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Das ist die Verkündigung der guten Nachricht. Wir müssen umkehren, unsere Ansichten ändern. Metanoeo, das griechische Wort heißt, ändert eure Gesinnung. Wir müssen unser Fehlverhalten ablegen und unsere Sünden in Ordnung bringen. Markus beschreibt die Verkündigung in seinem Evangelium so: Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Weil das Reich Gottes nahe gekommen ist, sollen die Menschen umkehren, ihre Lebensweise ändern. Die Verkündigung des Evangeliums ruft Menschen, die sich von Gott abgewandt haben, zu Gott zurück. Sie sollen ihr Leben in Ordnung bringen, damit sie Gott einmal begegnen können. Die Verkündigung des Evangeliums fordert Menschen auf, eine Entscheidung zu treffen. Tun sie das nicht, dann werden sie in diesem Reich keinen Platz finden. Das sagte Jesus einmal so: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wer auf diesen Weckruf reagiert, der kommt nicht in das Gericht, das heißt, er wird nicht gerichtet, nicht verurteilt, sondern er ist zum wahren Leben hindurchgedrungen. Das ist die Verkündigung des Reiches Gottes bis heute. Natürlich hören wir Menschen das nicht gern. Wir werden lieber gehätschelt und getätschelt und sagen, es ist schon gut, wie du bist. Du musst gar nichts ändern, du bist der Liebste und Gott freut sich, dass du so brav bist. Ja gut, du hast mal gelogen und du hast mal deine Frau betrogen, aber das macht ja jeder. Gott versteht das, das war eine schwache Stunde von dir. Nein, die Verkündigung des Evangeliums ist ein Weckruf, der uns aufruft, unser Leben in Ordnung zu bringen. Der Mensch ist verloren und wird in der Hölle enden, außer er reagiert positiv auf diesen Weckruf. Und das Gute an dieser Nachricht ist, dass es für uns einen Weg gibt, damit wir einmal in den Himmel kommen werden. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist nicht, ihr seid alle gut und habt kein Problem. Die gute Nachricht ist, ihr könnt mit eurer ganzen Schuld zu Gott kommen. Es gibt einen Weg in den Himmel. Das ist die gute Botschaft. Hast du auf diesen Weckruf reagiert und die richtige Entscheidung getroffen? Weißt du, dass du dem Tod entkommen bist und das ewige Leben hast? In deinem Leben kannst du keine wichtigere Entscheidung treffen. Keine Entscheidung wird dein Leben so grundlegend verändern, wie die Entscheidung umzukehren und Jesus nachzufolgen. Es gibt nichts im Leben, was von größerer Bedeutung sein könnte. Paulus beschreibt, was mit uns dann geschieht, folgendermaßen: Gott hat uns aus der Gewalt der dunklen Mächte gerettet und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Durch den Sohn und in dessen Machtbereich ist uns die Erlösung zuteil geworden. Unsere Schuld ist uns vergeben. Das ist das Ziel der Verkündigung des Königreiches Gottes. Nun, Jesus predigte nicht nur, als er umherzog, sondern er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Jesus heilte alle Krankheiten und Leiden im Volk. Es gab keine Krankheit, kein Leiden, das Jesus nicht heilen konnte. So etwas hatten die Menschen noch nie gesehen. Und die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Die Kunde von Jesus verbreitete sich sogar in ganz Syrien. Nicht nur in Israel, über Galiläa hinaus, über das Gebiet Israel hinaus, im ganzen Land Syrien sprach man von diesem Jesus. Das muss eine gigantische Bewegung ausgelöst haben, wie wir uns vorstellen können. Die Leute brachten alle zu Jesus, die an irgendwelchen Krankheiten oder Beschwerden litten, auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte, und er machte sie gesund. Die Menschen waren bestimmt begeistert und staunten nicht schlecht über diese Heilungen. Noch nie haben sie einen Menschen gesehen, der so Großartiges tun konnte. Noch nie. Große Menschenmengen aus Galiläa, aus dem Gebiet der 10 Städte, aus Jerusalem und Judäa und von der anderen Seite des Jordans zogen mit Jesus. Das sehen wir hier, die ganzen Gebiete, 10 Städte hier. Und dann hier oben Syrien, Galiläa, von Judäa, von Jerusalem, von überall her sind sie nach Galiläa gekommen. Sie wollten nichts verpassen. Sie konnten sich an diesen Wundern nicht satt sehen. Und ich garantiere euch, das ist 1000-mal besser oder 100.000 oder 1.000.000-mal besser als Happy Day. Das viele so gerne schauen. Weil da Menschen beschenkt werden, weil da von Menschen Wunder gemacht werden. Aber diese Wunder übertreffen wirklich absolut alles je dagewesene. Bestimmt wären wir damals auch unter diesen Leuten gewesen. Wir hätten unsere kranken Freunde, Verwandten, Bekannten motiviert, zu Jesus zu gehen. Und wenn wir selber krank gewesen wären, hätten wir gehofft, in die Nähe von Jesus zu kommen, damit er auch uns heilt und gesund macht. Und wenn wir diesen Abschnitt lesen, könnte man den Eindruck bekommen, dass es Jesus vorwiegend darum ging, die Menschen von allen ihren Krankheiten und Gebrechen zu heilen. Dieser Text, wenn wir diesen Text lesen, erfasst uns dieser Punkt so stark, dass wir den Eindruck bekommen, es geht vor allem um das, Jesus hat geheilt. Aber das stimmt nicht. Jesus ging es um etwas ganz anderes und viel Wichtigeres. Seinen Jüngern erteilte er diesbezüglich eine Lektion. Als Jesus sich zum Beten zurückgezogen hatte, eilten ihm seine Jünger aufgeregt nach, denn die Menschenmassen irrten umher und suchten Jesus, und Simon rief: Jesus, alle suchen dich! Komm doch jetzt! Kannst ja später beten! Lass doch die nicht warten, mach die Menschen gesund. Aber Jesus agierte anders, als die Jünger sich das vorgestellt hatten. Er überraschte sie bestimmt mit seiner Antwort: Lasst uns hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. Ich bin nicht zum Heilen gekommen. Ich bin gekommen, um diese Botschaft zu verbreiten vom Reich Gottes. Die Verkündigung des Reiches Gottes, dieser Weckruf zur Umkehr, war Jesus viel wichtiger als die Heilung der Menschen. Und nun denkst du vielleicht, wenn das tatsächlich so ist, warum heilt denn Jesus so, heilte Jesus so viele Menschen? Hat er damit nicht selbst verursacht, dass er dadurch von seinem eigentlichen Auftrag ablenkt? Dass die Menschen gar nicht seine Verkündigung hören, sondern seine Wunder sehen und ihm deshalb nachrennen? In meinen Augen gibt es einen einleuchtenden Grund, warum Jesus so viele Wunder tat. Denn Jesus bewies dadurch, dass er der Messias, der Sohn Gottes ist. Das war der Beweis seiner Sendung. Bis dahin konnte kein einziger Mensch in dieser Qualität und in dieser Häufigkeit jede Krankheit und jedes Gebrechen garantiert heilen. Das gab es, bis Jesus auf dieser Welt war, noch nie. Kein einziger Mensch konnte das je tun. Er konnte sogar Tote erwecken. Und das ist einzigartig bis zum heutigen Tag. Noch niemand konnte Jesus übertreffen. Niemand. Als Johannes der Täufer im Gefängnis sitzend wissen wollte, ob dieser Mann, der die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zog, tatsächlich der Messias ist, den er getauft hatte, sandte er seine Jünger und ließ Jesus fragen: Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Bist du der Messias? Bist du der, von dem Mose gesagt hat, dass er kommen wird? Bist du der Sohn Davids? Das ist die Frage. Und nun würden wir erwarten, dass Jesus, besonders dem Johannes, diese Frage mit einem klaren Ja beantwortet. Dass er den Jüngern sagt, sagt ihm: Ja, ich bin es, ich bin der Messias. Das würden wir doch erwarten. Aber Jesus macht meistens nicht das, was wir erwarten. Sondern Jesus antwortet den Jüngern des Johannes ganz anders. Geht zu Johannes, berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Damit erinnerte Jesus Johannes an prophetische Worte des Jesajas, die könnt ihr nachschauen im Predigtmanuskript. Und er sagte dem Johannes, dass diese Zeichen eindeutig darauf hinweisen, dass er der Messias sein muss. Wer sonst könnte solche Wunder in dieser Qualität und Häufigkeit vollbringen? Dieser Meinung war übrigens auch Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat. Er schreibt nämlich am Ende seines Evangeliums, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch, also im Johannesevangelium, aufgezeichnet sind. Johannes berichtet nur über 7 Wunder, die Jesus getan hatte. 2 dieser Wunder finden wir auch in den anderen 3 Evangelien. 5 Wunder berichten nur Johannes über 5 Wunder, zum Beispiel die Verwandlung von Wasser in Wein. Interessant ist die Begründung des Johannes, warum er über diese Wunder berichtet. Er schreibt, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Das, was Jesus getan hat, auch diese großartigen Wunder, die einzigartig sind, habe ich euch aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass er der Messias ist, weil das der Beweis dafür ist. Diese Wunder beweisen, dass Jesus der Christus, der Messias ist. Und mir scheint die Bedeutung der Wunder, die Jesus getan hatte, völlig klar zu sein. Und deshalb erstaunt es mich, wie Wunder in christlichen Kreisen oft überbetont werden. Wie wenn Wunder etwas mit dem Kern des Evangeliums zu tun hätten. Oft wird die Erwartung geweckt, dass man solche Wunder unbedingt erwarten müsse, ansonsten man an der Allmacht Gottes zweifeln würde und man Segnungen im Leben verpasse, die Gott eigentlich für uns vorgesehen hätte, wenn wir nur glauben würden. So werden Generationen von Christen unter Stress gestellt, unter einen hohen Erwartungsdruck. Es gibt sogar Leute, die behaupten, wir könnten dieselben Wunder tun wie Jesus und sogar noch mehr, denn wir hätten wie Jesus den Heiligen Geist und würden genau wie Jesus Wunder wirken können, weil der Heilige Geist sie durch uns tut. Das ist falsch. Das ist irreführend und das ist eine Beleidigung von Jesus. Es ist ein Ablenkungsmanöver des Teufels. Jesus wird bei dieser Argumentation seiner Einzigartigkeit beraubt. Jesus wird praktisch bedeutungslos und der Heilige Geist wird zur Hauptperson erhoben. Und Jesus ist nur noch ein Instrument. Nur noch der Durchfluss. In meinen Augen eine absolute Irrlehre. Eine Verschiebung des Evangeliums. Wenn diese Ansicht stimmen würde, dann müssten wir viele Christen kennen, die Wunder in der Qualität und Häufigkeit, wie sie Jesus vollbracht hat, vollbringen könnten. Wir müssen irgendjemanden kennen, sonst stimmt die Theorie nicht. Es kann nicht sein, dass 2000 oder über 2000 Jahre lang, wenn man der Überzeugung ist, dass wir dieselben Wunder tun könnten wie Jesus, dass wir seit 2000 Jahren niemanden kennen, der je so etwas nochmals getan hat. Es müssen viele Christen geben, die das könnten. Aber das gibt es nicht. Ich kenne nur Leute, die viel über Wunder sprechen. Und ich kenne Leute, die Heilungsveranstaltungen durchführen und den Leuten versprechen, dass sie geheilt werden, aber ich kenne niemanden, der in der Qualität Wunder tut, wie Jesus sie tut, getan hat. nicht im geringsten vergleichbar mit dem, was Jesus getan hat. Damit sage ich nicht, dass Gott heute keine Wunder tut und nicht heilen kann. Ich bin tief davon überzeugt, dass er das kann, zu jeder Zeit, wenn er will. Gott kann jederzeit erstaunliche Wunder tun, er kann Menschen heilen. Oft haben wir aber, da habe ich auch dafür gebetet, dass Gott Menschen heilt. Oft. Aber nach meiner, so wie ich das beurteilen kann, wurde deswegen niemand gesund. Niemand. Auch wenn wir intensiv dafür beteten. Niemand so gesund, wie wir das dann wünschten, eben zack. Nicht nur ein bisschen besser, das Fieber ein Grad runter, sondern gesund aufstehen. Und dann an Kochherd oder ins Geschäft. Ich habe das nicht erlebt. Ich weiß, dass es das gibt. Damit sage ich nicht, dass es unmöglich sei. Ich sage damit auch nicht, dass ich eine geschehene Heilung anzweifeln würde. Das liegt mir fern. Ich will einfach sagen, dass solche Heilungen, wo wir die ganze Generationen damit immer motivieren, sie sollen das erwarten, dass das große Ausnahmen sind, wenn das geschieht. Große Ausnahmen. Und warum Gott diese Ausnahmen macht, fragt mich nicht. Das weiß er. Das muss ich auch nicht wissen. Aber es ist eine große Ausnahme. Es ist nicht die Normalität im christlichen Glauben. Ich befürchte, dass es Menschen gibt, die so damit beschäftigt sind, Wunder erleben zu müssen, dass sie dabei vergessen, sich über das zu freuen, was man sich zu freuen lohnt, über die Erlösung und von Herzen dankbar zu sein, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist das große Geschenk, ob wir gesund oder krank sind. Jesus tat die Wunder nicht, um uns zu sagen, dass wir diese Wunderheilungen weiterführen sollten. Er tat Wunder, damit wir erkennen können, dass er der Sohn Gottes ist und dass er in jeder Hinsicht absolut einzigartig ist. Kein einziger Mensch, der auf dieser Welt lebte, kann man mit Jesus vergleichen. In jeder Hinsicht ist er absolut einzigartig. Und das zeigt uns, dass er der Mensch gewordene Gott sein muss. Jesus kam, um die gute Nachricht des Reiches Gottes zu verkündigen. Er rief die Menschen zur Umkehr auf. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu motivieren, möglichst viele Wunder zu erwarten. Paulus schrieb den Christen in Korinth, die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Juden und Griechen haben besondere Erwartungen, aber die wird Paulus ihnen nicht erfüllen können, obwohl auch Paulus Wunder erlebte und Wunder vollbrachte. Er hätte sagen können, ja, wenn ihr die Wunder wollt, bringe ich euch die. Und Paulus war für die damalige Zeit ein sehr gebildeter Mann. Er hätte den Griechen sagen können, ich bringe euch auch die schlauen Argumente, ich bin genug intelligent. Paulus beschränkt sich aber auf die Hauptsache. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Wir kommen nicht mit Wunder, wir kommen nicht mit schlauen Reden, sondern wir kommen mit dieser Botschaft vom Reich Gottes, dass Jesus der gekreuzigte Messias ist. Wisst ihr, ein Wunder kann mich gesund machen. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes wunderbar. Ich freue mich mit jedem, der so gesund wird. Aber selbst wenn ich gesund werde, werde ich früher oder später sterben. Und mit größter Wahrscheinlichkeit werde ich an einer Krankheit oder einem Gebrechen sterben. Gesund zu werden ist schön, aber es ist nur vorübergehend. Aber wenn ich durch den Glauben an Jesus gerettet bin, dann hat das Auswirkungen bis in alle Ewigkeit. Deshalb schreibt Petrus: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du uns auch ein klares Zeichen hinterlassen hast. Eines von vielen, aber eines ist, dass du heilen konntest, gesund machen, Menschen in einer Qualität und Häufigkeit, die seinesgleichen sucht. Alles, was wir veranstalten, ist eine Spielerei im Vergleich zu dem, was du getan hast. Aber das Größte, was du für uns getan hast, ist, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Dass wir einzig und allein nur dir vertrauen müssen. Und die Türen des Himmels werden für uns aufgestoßen. Das ist das große Geschenk, das du uns gemacht hast. Und dafür wollen wir dir danken. Amen.